Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Diese Woche bei mir Arne Krüger.
Hallo Toni, hallo Zuhörer.
Hallo Arne. So, jetzt haben wir nach ein paar Wochen Abstand nochmal die Chance, dass du hier bist bei uns. Und diesen Mittwoch wollen wir darüber sprechen, wie man so ein Thema angeht, Restrukturierung. Das Lustige ist, dass wir gerade, was dieses Jahr angeht, beide in verschiedenen Restrukturierungsprojekten, ich in beiden und du in einem ganz besonderen, involviert bist. Und da dachte ich, wir reden mal drüber, was so deine Erfahrungen sind und deine Eindrücke und worauf es darauf ankommt, weil das ist ja das Erstaunliche, dass man das irgendwann mal machen muss. Und ich will vielleicht vorab erzählen, du hast ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen und in den letzten Jahren, also wenn man sozusagen auf der Papierform und auch so, ich kenne ja den Laden gut, das anguckt, sagt man, ist alles super, ne?
Genau, so. 20% Wachstum etwa, alles super.
Ja, so.
Pro Jahr.
Und jetzt guckt man das an, das heißt, alle 3 bis 4, 5 Jahre spätestens verdoppelt sich der Laden, ja, alles ist toll. Und trotzdem hast du im letzten Jahr, glaube ich, ne, begonnen und gesagt, Mensch, wir müssen den Laden umbauen, restrukturieren. Mhm. Und wie der Zufall das so will, bin ich dieses Jahr, ich selber jetzt gerade in einem Restrukturierungsprojekt beschäftigt, wo der Laden, in dem ich da helfe, also wo ich als Berater engagiert bin, aus leider nicht 20% Wachstum positiv im Jahr restrukturiert werden muss, sondern aufgrund anderer Umstände, die eben andere Schwierigkeiten haben. Aber wir beide sind in Restrukturierungsthemen gerade involviert und beschäftigt. Und jetzt dachte ich, erzähl doch mal, was deiner Erfahrung nach so die wichtigsten Punkte sind. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, dieses Thema anzugehen? Also wir alle sitzen ja da und dann ist es so ein bisschen wie, das gibt es übrigens auch in anderen Themen, ja, wenn man eine Webseite hat ein paar Jahre und irgendwann sagt man so, die muss ich jetzt mal anfassen. Was war aber der Grund, so ein großes Thema, also die ganze Firma, wie viele Leute sind es in der Firma?
Also wir haben jetzt 45 Angestellte und so 35 externe freie Mitarbeiter, immer so knapp 80.
So im Moment knapp 80 Leute. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, was hat dich bewogen zu sagen, Mensch, alles läuft super und trotzdem gehe ich so ein Thema an und in Anführungsweise baue den Laden um?
Also ich glaube, es gab nicht ein einziges Ereignis, was dazu geführt hat oder irgendeinen Masterplan, den ich in der Tasche entwickelt habe und in dem das dran war, das gab es nicht. Aber es gab so eine Summe von vielen kleinen Dingen, die im Herbst dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, wir müssen was machen. Also es gab so eine Unzufriedenheit bei mir. Okay. Und die wuchs ständig, diese Unzufriedenheit. Das war so eine Unzufriedenheit mit ein paar Abläufen, mit Menschen, mit den Prozessen, die wir haben und so ein bisschen eine mangelnde Transparenz, die, als wir noch die Hälfte waren, klein, 40 Leute waren, keine Rolle gespielt haben. Also nicht so sehr. Da hat das viel Spaß gemacht, war das alles okay. Und in der Größe, die wir jetzt erreicht haben, hat das angefangen, mich massiv zu stören. Also ich habe da so eine Unzufriedenheit entwickelt und über die bin ich gegangen, habe die benutzt, die Unzufriedenheit, und habe irgendwie gesagt, ich will nicht unzufrieden sein in meiner Firma. Ich möchte Spaß beim Arbeiten haben. Woran liegt's denn? Wie können wir das denn wieder hinkriegen, dass wir wieder Freude und Spaß haben und nicht immer nur Feuer löschen und nicht immer nur reagieren auf unsere Kunden, auf unsere Probleme, die wir haben, auf die Schwierigkeiten, die auftreten.
Ja. Und dann hast du dir überlegt, hast du gesagt, so wir auch mit natürlich der Hoffnung oder der Idee, dass auch in den nächsten Jahren die Firma wahrscheinlich in der gleichen Größenordnung wachsen wird und dir klar geworden ist, naja, wenn das so bliebe, dann würden wir das Wachstum nicht hinbekommen, weil dann würde die Firma wahrscheinlich dann mit diesen Problemen, die heute vielleicht klein sind, dann größere Probleme haben oder bestimmte sagen wir mal, bestimmte Sachen nicht mehr so gut effizient oder so gut für den Kunden abwickeln können. Dass er sagt, so, dann müssen wir uns jetzt angucken, bevor man die Größe erreicht hat, in der sich
das... Genau, ich sehe da so ein paar Gefahren. Also das eine ist, dass man bei so einer Größe, die wir jetzt haben, in ein paar Ecken nicht mehr hingucken kann, weil man nicht die Kraft, nicht die Aufmerksamkeit hat und das einfach nicht sieht, weil es auch zu viel wird sonst. Also ich habe auch Familie und achte darauf, dass ich stabil und balang und gesund bleibe vor allem. Ja. Und ich kann halt nicht einfach doppelt so viel arbeiten wie vor 4 Jahren. Ich werde auch ein bisschen älter. Und das führt dazu, dass ich so die Befürchtung hatte oder die Ahnung, nennen wir es mal, wenn wir die Furcht rausnehmen wollen, eine Ahnung hatte, dass bald irgendwas wegbricht, wo wir nicht hingucken. Weil nur da, wo wir hingucken, verändert sich, entwickelt sich was. Da, wo wir nicht hingucken, ist das so ein... gucken wir nicht hin. Und dann kann es halt passieren,
dass kaputt geht.
Das kaputt geht. Ja. Die Ahnung hatte ich. Und das Zweite war, dass ich gemerkt habe, dass je mehr Menschen an Bord kommen, wir immer mehr auch Einflüsse haben, Meinungen und Interessen haben. Und dieser Interessensausgleich zwischen Organisationen, also der Gesamtheit der Firma, aller und den Individuen, dass das schwieriger wurde bei der steigenden Größe, so dass wir Teilteams hatten, die Eigeninteressen irgendwie entwickelten, die nicht mit dem Gesamtinteressen übereinstimmten. Mhm. Und ich gemerkt habe, dass wir so 1, 2, 3 Firmen in der Firma waren und mir unsere Identität fehlte. Mhm. Weil wir sehr stark kundenorientiert sind, gemerkt haben, dass wir die Kundeninteressen immer über die Interessen der Gesamtheit stellten. Also wir konnten mit jedem Kundenwunsch konnten wir immer die Interessen der Gesamtheit eigentlich überstimmen. Und das hat mir Sorgen gemacht. Auch da hatte ich eine Ahnung, dass das nicht gut ist, weil wir uns auflösen. Wenn wir nicht unsere Identität in unserer Firma hochhalten und erhalten können bei dem Wachstum, was wir hinlegen. Ne?
Ja.
Klein geht das immer, da ist quasi der Inhaber, der Gründer, der das alles oder die Gründer in unserem Fall, das Gründerteam, was das beeinflusst, aber bei dieser Größe, die wir jetzt haben, geht das nicht mehr, habe ich gemerkt. Und das heißt, wir müssen andere Führungstechniken, andere Führungsinstrumente nun anwenden und das führt zur Restrukturierung, weil das einfach zu erkennen reicht leider nicht.
Ja. Ja, ich glaube, da ist eine Menge dabei. Also einmal diese Erkenntnis in dem Projekt, in dem ich gerade arbeite, hat ein Partner einen ganz interessanten Begriff verwendet. Der sagte, worum das geht, ist die DNA des Unternehmens zu erhalten oder klar zu machen, welche das ist. Ja, also was macht das eigentlich aus? Was ist das, was sozusagen die Blaupause ist für die zukünftigen Mitarbeiter, fürs Verhalten der Mitarbeiter, für das Verhalten gegenüber den Kunden? Also welche Elemente sind sozusagen unveränderlich, die in der DNA des Unternehmens sozusagen stecken? Mhm. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, natürlich mit der Reichweite, wo, wie du schon sagst, Aufmerksamkeit und wo du Energie reinstecken kannst und wo du Gespräche führen kannst. Und die Anzahl der Leute, die du eben erreichen kannst, ist ja durch Zeit und durch wahrscheinlich durch unsere Herkunft als Stammeswesen auch irgendwo begrenzt. Ja, wir können einfach nicht einen Stamm von 500 Leuten irgendwie managen. Das geht gar nicht und 100 auch nicht, sondern Anthropologen sagen, vielleicht sind wir bei 20, 25 Leute, da hat man noch alle irgendwie so im Griff und kann man dann aufteilen, wenn man zu zweit ist, schafft man vielleicht auch noch 50, aber irgendwann dann kriegst du diese sozusagen Bereiche, wo eben keiner wirklich hinguckt vielleicht oder wo einfach die Zeit nicht reicht, die Leute positiv gemeint zu beeinflussen. Und
genau, bei uns war das so, dass wir, glaube ich, so eine Führungsmannschaft hatten, aber dadurch, dass wir 2 Geschäftsführer sind, konnten wir so bis 40, 50 Leute, hatten wir eigentlich zu jedem persönlichen Draht. Und ich merke, dass ich das jetzt nicht mehr habe, so dass unsere die Art, den Laden zu steuern, sich verändert. Dadurch, dass ich nicht mehr jeden kenne und nicht mehr mit jedem eine persönliche Beziehung habe, sondern eben nur mit so, wie du sagst, 20, ich würde vielleicht so 40 30. hatte ich so im Blick, ja. Genau. Und zu 20 Leuten hatte ich eine enge Beziehung. Ja. Und das habe ich immer noch. Aber jetzt gibt es halt doppelt so viele, die auch da sind, zu denen ich keine Beziehung habe. Und nun sind wir keine demokratische Organisation, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass die machen, was sie wollen. Die machen nicht so, wie wir das immer gemacht haben.
Ja.
Ja, und wie kriegt man jetzt die DNA übertragen? Wie kriegt man das Verständnis an die neuen Kollegen ran, wie denn der MTC, wie unser Weg ist, Dinge zu machen? Ja, mit Reden haben wir das nicht mehr geschafft, weil jetzt ist auf einmal so ein Mittler dazwischen. Jetzt muss der Teamleiter einen echten Job machen.
Ja.
Vorher war das eher so eine Art Vorarbeiter, der es am besten machen konnte von allen, der so eine Teamleiterrolle hatte. Und bei unserer jetzigen Größe muss der wirklich ein eigenes Team führen. Also er
wird wirklich Führungskraft.
Ja, er ist wirklich eine Führungskraft.
Ja.
Ne? Und als wir eben, wie gesagt, kleiner waren, waren das nur die Geschäftsführer.
Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, ich meine, ich weiß ja, dass der Prozess ein paar Monate jetzt läuft. Was ist deine vielleicht wichtigste Erkenntnis, die du nicht gewusst hast, als du angefangen hast? Also was sozusagen das, wo du sagst, mein Gott, ja, das hätte ich aber, wäre schön gewesen, ich hätte es gewusst. Oder das war eine Überraschung für mich, heute rückwirkend zu gucken. Ich weiß nicht, wie viele Monate jetzt, 6, 8 Monate oder so läuft es jetzt, glaube ich, ja.
Vielleicht genau, richtig, im März haben wir angefangen, genau, ein halbes Jahr vorbereitet etwa. Und seit März ist es verkündet und läuft. Ja, Verhaltensänderungen lassen sich nicht anweisen. Ist so die wichtigste Erkenntnis. Und es muss eine Verhaltensänderung, also Restrukturierung erfordern Verhaltensänderung beim Einzelnen, und das lässt sich leider nicht anweisen. Da kann man ganz tolle Konzepte entwickeln, ganz tolle Ideen haben. Das Verhalten ändert sich dadurch meist nicht. Das ist meine wichtigste Erkenntnis.
Also, dass das Beharrungsvermögen der Menschen zum alten Verhalten größer ist als als das, ich habe sie gehört,
und ändere was. Gute Einsicht sogar.
Ja. Und was ist deine Lösung dafür? Hast du eine und sagst, das mache ich jetzt, um zu helfen, dass die Leute das hinkriegen? Ist das mehr Geduld haben und immer wieder drauf?
Es sind zwei Sachen, die ich mache. Das eine ist Transparenz erzeugen, also versuchen, Dinge klar zu machen, Augenmerk drauf zu legen, wie es heute ist. Mhm. Also, dass man sich anschaut, was da ist. Und das davon nichts halt machen. Also das heißt, wir machen wie eine Inventur aller Prozesse, der Dinge, wie wir sie heute machen. Wir versuchen das aufzuschreiben und uns anzugucken, wie es heute ist. Das erzeugt meist ein, oh ja, es gibt bestimmt bessere Wege, das zu machen. Also so eine Art gemeinsames Verständnis, dass so wie man es heute macht und wie man das vielleicht seit 3, 4, 5, 6, 7 Jahren macht, dass es schon okay ist. Aber wenn man das nicht aufschreibt, sondern wenn man nur über seine eigenen Erwartungen oder seine Beobachtungen das merkt, dann klappt das nicht. Also das ist so eine Erkenntnis.
So ein bisschen Problembewusstsein bei allen Beteiligten schaffen, im Sinne, dass sie alle sehen, da ist was, jetzt mal nicht im Sinne von das ist doof, sondern es ist einfach jetzt so und alle sehen es ähnlich.
Genau, und dadurch, also wir haben die Aufgaben einfach aufgeschrieben, die die Kollegen machen, zum Beispiel, um dadurch transparent zu machen, was einzelne Kollegen für das, was die alles verantwortlich sind, so die Mädchen für alles, die immer dafür gesorgt haben, dass der Laden läuft.
Ja.
Ja, und dadurch haben viele Teile der Buchhaltung mitgemacht, des Projektmanagements, des Vertriebs, und das lief so in den einzelnen Kollegen zusammen, und es war denen gar nicht bewusst, was die alles machen. Und dass man, wenn man in einem größeren Laden ist, ein paar Aufgaben abgeben muss und sich auf andere Menschen verlassen muss. Sonst klappt das nicht.
Mhm.
Ja. Sonst ist man so, wie gesagt, so ein Cluster an kleinen Firmen, die immer alles in sich selber machen. Und der zweite Punkt ist, den Mut haben und auch das wirklich durchziehen, alte Sachen abzuschalten. Also abkündigen von Tools, abkündigen von Prozessen. Das war eine ganz wichtige, zentrale Erkenntnis, die zu Veränderungsdruck führt. Ansonsten ist das sehr schwer. Also so eine Art organische Veränderung hinzubekommen, das ist so mein Traum gewesen, dass man so eine selbstlernende, sich selbst entwickelnde Organisation hat. Ist immer noch mein Traum. Aber da sind wir noch nicht.
Ja, das ist auch interessant, weil du sagst ja, also wenn man den Leuten die Option lässt, das Alte statt das Neue weiterzuverwenden, dann ist die Tendenz bei den meisten Menschen, den alten Weg weiterzulaufen, weil der ist bekannt, da brauche ich keine Hirnkapazität, da muss ich nicht nachdenken, das geht im Vollautopiloten, ja, im Schlaf sozusagen.
Vor allen Dingen Business to Business ist das entscheidend, glaube ich, in unserem Geschäft, in dem ich bin, also ich habe nur Firmenkunden, dort herrscht so eine Mentalität vor, mach's nicht kaputt. Weil wer weiß,
ob
das andere besser ist.
Überhaupt also funktioniert.
Genau. Und das wird stark gefördert. Wir haben viele Großkunden und die sind ja eigentlich in der Veränderung noch langsamer. die machen auch alle 2-3 Jahre ein Restrukturierungsprogramm, mal mehr, mal weniger intensiv, ja. Aber da merkt man schon die Zeiträume, so alle 3 Jahre ein Restrukturierungsprogramm, das ist, und deswegen gibt es eine ganz starke Tendenz, vor allen Dingen im Firmenkundengeschäft zu sagen, mach's nicht kaputt. Und das heißt eigentlich, verändere dich nicht.
Ja, bleib stehen.
Bleib stehen,
ja.
Genau.
Ja, ja, und das ist ja sozusagen schwierig. Also diesen Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen oder vielleicht auch mit einer halbfertigen, die noch nicht den gleichen Reifegrad hat wie die bestehende Lösung, anzufangen und die in eine neue Richtung zu entwickeln. Und wir haben das beide beobachtet in den letzten Monaten, wie groß das Beharrungsvermögen ist, zu sagen, ich mache das, um Beispiel zu nennen, mache meine Liste immer in Outlook oder ich mache die immer auf Papier oder ich mache sie immer in dem Tool oder so. Und wenn man dann sagt, wir brauchen einheitliche neue Tool, dann würde ich sagen, nee, ich mache das ja immer in dem Ding und da steht's ja und dann ist ja alles gut. Und nicht begreifen, dass das ja für die ganze Firma funktionieren muss. Also nicht das eigene Interesse, das kenne ich jetzt gut, mein genau. Outlook-Aufgabenlisten-Ding, sondern zu sagen, da kann vielleicht kein anderer mit um oder das andere benutzen, wir müssen eins benutzen, was wir alle verwenden können etc. pp. Und dass das uns allen so unglaublich schwerfällt zu sagen, okay, es ist im Interesse der Gesamtheit, auch wenn die Lösung vielleicht am Anfang sogar schlechter sein mag, als die ich bisher verwende. Aber dafür haben wir jetzt eine, die für die gesamte Gruppe funktioniert und nicht nur...
Das ist wie ein Fundament. Man sieht das nicht, aber man muss Fundamente bauen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende bei Restrukturierung. Weil man, wenn man da ran muss, dann die Fundamente sieht man nicht. Auch vom Haus sieht man sie nicht, wie tief das gegründet ist und wie gut der Boden vorbereitet ist, welches Fundament das trägt. Aber wenn man einen Palast bauen möchte, eine große Firma bauen möchte, dann muss man ein anderes Fundament haben, als wenn man eine kleine Holzhütte hat. Das ist einfach so. Die Holzhütte stelle ich einfach auf den Rasen.
Passt schon. Wird nicht einsinken.
Genau. Und wenn eine Ecke wegbricht, dann holen wir einen Nagel raus und reparieren das schnell. Flexibel nennt man das dann und Schnellboot-Taktik oder sowas. Ja, aber da kriegt man halt kein großes Haus drauf gebaut. Das funktioniert nicht. Da muss man ans Fundament ran. Und das ist unsere Aufgabe gerade, in der Restrukturierung über die Fundamente nachzudenken. Und das darf nicht vor solchen persönlichen Vorlieben leider Halt machen. Und diese Bereitschaft zu erzeugen in der Organisation, da gibt's verschiedene Wege. Und das ist so eine ganz große Herausforderung, glaube ich, wie man so eine Veränderungssog oder Veränderungsdruck erzeugt. Ja. Ich weiß, die ja anders als bei mir, glaube ich.
Ja.
Ich habe so eine Ahnung, dass wir nicht lange erfolgreich sind. Andere Firmen machen das erst, wenn es schon zu spät ist und die Umsätze sinken und Verluste geschrieben werden.
Ja, also die meisten tun sich sozusagen diese Themen erst an, wenn die Probleme so offensichtlich sind, die sie dann eben Geld verlieren oder nicht mehr profitabel sind oder eben Marktanteile verlieren oder. Und deswegen ist ja auch weitsichtig zu sagen, ich gucke mir meine Firma an, wenn sie erfolgreich ist und wenn es keinen Grund gibt und baue die schon vor für die nächste Stufe und nicht erst, wenn dann irgendwann vielleicht die Probleme da sind, wo man dann Doppeldruck hat. Man muss schnell wieder profitabel werden und meistens geht das nur durch Kosten sparen, weil man so schnell gar nicht den Umsatz hochziehen kann und muss dann sozusagen in der Organisation operieren und umbauen und alles in einem Atemzug und dabei die Leute irgendwie an Bord halten.
Mhm. Aber wir hatten ja einen Verhandlungspodcast, wenn ich mich recht erinnere, letztens. Und ich glaube, ich hatte über eine Verhandlung damals gesprochen und die Verhandlung lief letzten Sommer sehr erfolgreich. Und das war für mich, glaube ich, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, der Auslöser, die Restrukturierung zu machen. Weil ich irgendwie gesagt habe, jetzt haben wir sozusagen den Erfolg. Jetzt brauchen wir nicht unbedingt immer den Puls am Kunden haben.
Also nicht so dicht nicht, wie sonst.
Genau. Und jetzt, wo wir so einen großen Erfolg haben, jetzt müssen wir die Fundamente bauen für die nächste Stufe.
Ja. Und zu dir selber, ich meine, wenn du sozusagen Führung früher im Wesentlichen natürlich bedeutet hat, was du auch heute noch machst, aber zu sagen, ich habe mit Leuten Kontakt und rede mit denen und weiß, was die bewegt und was sie gerade so machen. Und heute ist die Mannschaft so groß, dass das, weil die auch physikalisch vielleicht gar nicht mehr in deinem Zugriff sozusagen sind, weil die weit weg sitzen an anderen Standorten und so, also nicht mehr so einfach mit denen reden kannst. Wie geht dir das damit, das dann durch indirekte Mittel zu ersetzen? Benutzt du jetzt Kennzahlen oder was machst du? Um da trotzdem ein Gefühl zu kriegen, wo ist meine Organisation? Also wie gesund ist sozusagen das? Ja, wenn ich sozusagen nicht mehr sehen kann oder nicht mehr so offensichtlich ein bisschen weiter entfernt bin, wie löst du das denn, dass du sagst, wie kriege ich denn jetzt mit, ob die 80 Leute da sozusagen auf Kurs sind? Ist das, ich verlasse mich da auf meine Führungskräfte oder hast du dir irgendwann anders überlegt, wie du das...
Ja, es ist beides, ne? Es ist auf die Führungskräfte verlassen, also eher mit wenigen Kollegen arbeiten und die versuchen zu enablen, diesen Job zu machen, den ich bisher und mein Partner bisher alleine machten.
Ja.
Das ist so ein Punkt. Und das zweite ist, ich habe relativ schnell gemerkt, dass wir so eine Kennzahl brauchen, eine, die auch alle verstehen, die so für die Gesundheit des Unternehmens steht und die bis in die letzte Ecke reicht. Und wir haben, ja, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und bei uns ist die Auslastung ist so der Klassiker.
Das heißt,
und
die Abrechnung,
das hat nochmal Bedeutung bekommen.
Die Abrechnung, der Prozentsatz der geleisteten Stunden, die abgerechnet werden können gegenüber denen, die du in dem Monat zur Verfügung hast pro Mitarbeiter.
Genau. Also die Ressourcen, die wir haben, gegenüberstellen zu dem, was wir
abverkaufen.
Ja. Genau. Und das ist natürlich jetzt bei jedem Geschäftsmodell ein bisschen anders, aber bei uns ist das diese Kennzahl.
Ja.
Und auf die haben wir uns während der Restrukturierung fokussiert. Und haben darum herum eigentlich versucht zu agieren und zu sagen, darum geht's eigentlich. Also alle Maßnahmen, die wir so ergreifen, müssten eigentlich dazu dienen, die Auslastung konstant zu halten. Was müssen wir dafür tun?
Ja. Und selbst da ist dir aufgefallen, das weiß ich ja, dass das nicht selbst dann in so einem kleinen Kreis dieser Führungsrunde nicht eindeutig bei allen klar war, dass das eine wichtige Zahl ist, also auch da gibt es einen Unterschied zwischen Gesellschafter, Inhaber, Geschäftsführer und manchmal Führungskräften, das ist ja sozusagen die Hauptführungskraftebene, das ist jetzt nicht der Teamleiter ganz unten, sondern das sind ja die Leute, die direkt mit dir zusammen die Führung an der Firma vornehmen. Selbst da war es so, dass der eine oder andere Schwierigkeiten hatte, sozusagen sofort zu erkennen, ja klar, das ist eine wichtige Zahl, dass das, was unseren Kern ausmacht, das ist sozusagen als Dienstleister die einzige Frage, wie hoch ist unser Auslastungsgrad konstant, ist der konstant genug? Selbst da war es nicht so, dass die Leute es sofort sehen konnten, ne?
Ja, also das war auch eine Entscheidung, die wir treffen mussten, dass diese Zahl das Entscheidende ist. Ich hab dann auf meine 20 Jahre Erfahrung einfach, ich habe gemerkt, dass das immer die Zahl war, mit der ich alle meine Projekte gesteuert habe.
Ja.
Dass diese Zahl jetzt wieder so eine Bedeutung hat, das war einfach auch wichtig. Und dass das nicht jeder gleich erkannte, ist auch logisch, weil wir natürlich auf einmal Probleme transparent gemacht haben, ne? Ecken, in die wir nicht geguckt haben.
Ja.
Und wenn die hochkommen, ist das unangenehm.
Und der die Verantwortung hat, will natürlich sagen, nee, das hat
genau,
ganz andere Gründe.
Genau, das ist eine Altlast oder
die Zahl ist gar nicht so schlecht.
Genau, oder der Kunde geht nicht anders.
Genau.
Also da gibt es ganz viele Begründungen, ganz viele so eigene Realitäten, nenne ich das immer, ja, in denen man sich so dann bewegt, weil alles in Ordnung ist. Und deswegen kann man halt nicht die 80% Auslastung, sondern 70 ist auch okay.
Oder 60 oder 50,
genau,
oder so.
Ja. Und das ist nur temporär oder so. Also den Finger auf die Wunde legen, ist nie angenehm. Das ist ja so, dass bei Restrukturierung, ich weiß nicht, wie man, wie gesagt, so einen positiven Sog erzeugen kann, wenn man einfach sagt, ja, aber das ist jetzt gerade nicht, entspricht das, nicht dem Ideal.
Ja, das
entspricht
ein nicht dem Interessen dafür, dass wir da, genau, und dass wir da ein Problem haben. Ich meine, das ist sozusagen die Wahrheit annehmen, was ist, also akzeptieren, was da ist und sich nicht zurecht schummeln und sagen, nö, das ist ja gar nicht so. Ja?
Ja.
Meine Zahlen sind ja nicht schlecht. Nee, wenn sie eben da in dem Bereich, an dieser einen Stelle vielleicht nicht gut sind, auch mal zu akzeptieren, die sind nicht gut. Und das ist auch was jetzt, wenn das jemand hört, der sagt, mein Gott, ich bin ja ganz alleine, ich bin selbst zwei Leute oder eine Person, macht da vor mich hin. Selbst da gibt es genau das Gleiche. Die Frage ist, was ist deine Kennzahl, wenn man so will? Was ist das Kriterium, an dem du weißt, dass du erfolgreich bist? Und dann auch mal hinzugucken und zu sagen, wie sieht denn die Wahrheit aus? Mhm. Egal ob das, ich habe gerade so ein Thema bei einem Kunden mit zum Beispiel Qualität von Leistungen, ne? Mhm. Wo die Kunden Feedback geben und sagen, die Leistung ist nicht gut.
Mhm.
Und die wirklich so tun, als ob, ja, das ist ja nicht so. Und wo du sagen musst, ja, Moment mal, aber der Kunde sagt, und ich meine, das ist der einzige Maßstab, wenn wir dann keine andere Zahl haben, so einen weichen Faktor benutzen müssen und die sagen, keine Ahnung, als Beispiel, das Catering ist nicht toll oder so, ja, als Beispiel, dann müssen wir sagen, okay, der Kunde sagt, unser Catering ist nicht toll oder nicht preis-leistungsstimmig oder, ja, was immer sein mag. Und da auch mal hinzugucken und zu akzeptieren, dass es im Moment so ist, auch wenn man natürlich möchte, dass die Kunden alle sagen, boah, super, was ihr macht, aber dazu sagen, oh, wir müssen akzeptieren, dass es so ist. Also annehmen der Wahrheit, die da ist und nicht sich dann zurechtreden, ja, das war eine Ausnahme, an dem Wochenende ging das nicht oder da war das nicht, oder ich kann nur mit denen und die Schuld woanders zu suchen, statt zu sagen, okay, wir haben nicht hingeguckt.
Ja, genau. Und je größer man wird, umso mehr guckt man nicht hin. Ne? Und wie gesagt, uns Menschen fällt es schwer, unangenehme Dinge hinzugucken, ja. Uns die einzugestehen. Wir mögen das nicht so sehr. Also Sachen, die uns selber schwerfallen. Ja, also unsere Komfortzone zu verlassen. Und erst das ermöglicht eine Restrukturierung, eine Entwicklung. Ja. Und das ist immer so ein Laufen auf einem Grat.
Ja.
Ja, das ist keine Sommerwiese, in der man...
Hurra, alles ist schön.
Genau. Ja. Und so möchte man es natürlich eigentlich. Ne? Weil eigentlich ist ja alles in Ordnung. Guck doch, wir verdienen doch genug Geld und die Sonne scheint und lass uns doch...
Ach, warum eigentlich reden, geht's uns warum doch, reden warum? Wir denn über den brutalen Winter, der kommen könnte,
genau,
ja, der da gar richtig. Nicht da ist?
Ja,
und, ist genau. Und wenn du was, gibt's was dich positiv überrascht hat oder was Tolles, was aus dieser Restrukturierungsprojekt jetzt schon zu sehen ist? Jetzt, also nicht ja die wirkliche Rücksicht, also die nach hinten gucken könnte man, den Rückblick könnte man ja machen, wenn in 3 oder 5 Jahren du sagst, mein Gott, kein Problem, wir haben uns nochmal verdoppelt, wir sind jetzt bald 200 Leute, aber wenn das in deinem Plan liegt. Aber die Frage ist, gibt es jetzt was, wo du sagst, Mensch, das ist positiv für dich persönlich oder positiv, was du bei Leuten siehst oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, obwohl das schwierig ist, die Themen anzufassen, du hast was wir sehen, wo du sagst, das ist das Gute daran, also für dich das Gute daran oder was Positives aus der Restrukturierung zur Erkenntnis?
Oh, also als du gerade gefragt hast, habe ich gesucht, oh, ich bin noch so mittendrin gerade, ja. Dass ich gar nicht so reflektiert habe.
Ja.
Aber was hochkam, ist das Interesse der Mitarbeiter in unseren All Hands,
ja.
ist gestiegen und die haben das auch geäußert. Früher waren die All Hands immer so Arne-Shows, sagte jemand mal, glaube ich.
Ich muss mal kurz erklären, die Hörer wissen ja nicht, was das ist. Wir beide wissen das ja. All Hands ist die Veranstaltung, wo einmal im Monat alle Mitarbeiter, die das können, ins Unternehmen kommen und von dem Management-Team ein Update bekommen. Wie sieht es in der Firma aus? Welche Themen sind da? Woran arbeiten wir? Haben wir Projekte gewonnen, die vielleicht die anderen nicht wissen und so. Also eine gemeinsame Veranstaltung, die geht immer so eine Stunde, anderthalb.
Halbe Stunde
bis zu einer Stunde maximal, um einfach die Leute sozusagen wieder up to daten, was los ist. Und das bei euch die All-Hands-Veranstaltung. Also alle Hände in einem Raum sozusagen.
Genau.
Ja. Alle Mann an
Deck. Und wir haben auf einmal ein interaktives Meeting. Also es wurde verlängert um eine halbe Stunde, weil wir jetzt immer gemeinsam noch eine halbe Stunde diskutieren, so mit 30, 40 Leuten. Das gab's nicht, das ist sehr positiv. Also dass ich merke, wie die Kollegen Interesse daran haben, dass es uns gut geht und wissen wollen, was wir machen in der Geschäftsführungsebene, welche Maßnahmen es gibt und auch die Kollegen ihre Erfahrungen untereinander austauschen wollen damit. Und auch, wir haben so eine Wertediskussion geführt, das war ganz großartig.
Also über was die, ist DNA die DNA des Unternehmens.
Ja. Genau, ja. Und das war ganz toll. Und das Zweite natürlich, wenn ich sehe, wie einige Kollegen, die durch die alten Strukturen eher behindert wurden, wie die jetzt aufblühen.
Ja.
Das ist unglaublich. Das macht richtig Spaß zu sehen, wie so manche Kollegen richtig, richtig Spaß haben an der Arbeit wieder und Lust drauf haben und wie sie sich entwickeln in kurzer Zeit, wenn man so Energie freisetzt. Das ist ganz toll. Die Downside ist natürlich, dass nicht alle das mitmachen und wir jetzt auch merken, wie sich manchmal Wege trennen. Leider.
Ja, das passiert eben auch, ne? Wenn man was verändert, kann das passieren.
Und das war in dem Wachstum, fiel das gar nicht auf, weil wir immer jeden Monat haben wir 1, 2 Leute eingestellt und eigentlich gab es, und das gerade merken wir, wie diese neue Firma, die wir gerade bauen, nicht mehr für alle passt scheinbar, weil jetzt ein paar Leute so unzufrieden sind, dass sie sich umschauen und weggehen.
Ja.
Schwierig für uns.
Schwierig auf der eine Art, aber andererseits vielleicht auch ein gesunder Prozess, ne?
Muss man
auch sagen. Arne, tolle Folge. Vielen Dank. Also hoffe auch für die Hörer eine spannende Frage. Wann erfinde ich mich neu? Wie erfinde ich mich neu? Wie fasse ich Sachen an? Und auch die Kernfragen zu stellen. Was ist die Wahrheit? Was muss ich sozusagen akzeptieren? Und wann mache ich was anders? Wie mache ich es anders? Und an welchen Kriterien kann ich erkennen, dass ich auf Kurs bin oder vielleicht vor mich hin wurschtel und irgendwas anderes mache und nicht das, woraus wirklich ankommt und vergesse, die wichtigen Sachen im Blick zu behalten. In dem Sinne auch im Blick zu behalten, haben eine lange Folge. Vielen Dank, Arne, dass du heute in der Sendung warst. Und an die Hörer, vielen Dank fürs Hören und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla. FM.